Ja, ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal. Bei uns geht es wie gehabt um Klimaschutz und Energiewende und das Ganze mit Fokus auf Sachsen. Jonathan, was hast du da?
Ich habe wir haben ein Buch gemacht, du und ich und ein paar andere Leute noch dazu. Viele, viele andere Menschen. Und zwar nicht ohne Grund. Stimmt's, Andreas?
Genau, wir hatten Geburtstag. 30 Jahre VEE und anlässlich des Ganzen gab es ein Fotobuch.
Genau, und zwar das hier. Ein sehr schöner Band, wie ich finde. Und das Schönste ist, es ist eben kein typischer Rückblick auch natürlich. Wir haben auch ein paar Einblicke aus der Geschichte der VEE, ist ja klar. Aber wir haben vor allen Dingen ganz, ganz viele Stimmen und Beispiele und Projekte und Einblicke und tolle Fotos von Projekten, die jetzt heute relevant sind. Also von Projekten, von Energiewende. Projekten Wasserkraft, Biokraft, Biomasse. Wir haben natürlich Windräder, wie man hier wunderschön sieht, Windkraftprojekte in verschiedenen Stadien, Passivhäuser. Wir haben Balkonsolar, ich habe eine Balkonsolaranlage mit reingepackt. Wir haben also ganz, ganz viele spannende Beiträge mit persönlichen Einblicken von den Machern dahinter hier mit drin. Und das ist eben nicht nur 30 Jahre Geschichte, sondern auch ein bisschen Blick in die Zukunft. Und ja, ein wunderbares kleines Büchlein zum Geburtstag der VEE, ganz passend eigentlich. Und
wir haben uns etwas überlegt, genau. Ja, Marc,
die Chance hat Gelegenheit, auf ein eigenes Büchlein.
Genau, was ist dafür zu tun?
Und zwar, ja, ganz einfach. Sie dürfen gerne eigene Projekte, die ihr aus Sachsen kennt, uns schreiben und berichten davon. Und wenn die uns spannend sind, dann gibt es ein Büchlein als Dankeschön und wir stellen das Projekt auch hier im Kanal vor.
Genau, also die ersten fünf, hat man gesagt, die ersten fünf, die uns an update@vee-sachsen.de, wie es hier unten rechts auch zu sehen ist, die uns da sozusagen schreiben, welches Projekt, welche Anlage, die mit erneuerbaren Energien zu tun hat oder mit Wärmewende oder mit Mobilitätswende. Wenn ihr da ein schönes Beispiel kennt, uns schreiben. Als Dankeschön gibt es dieses Fotobuch unter den ersten fünf Einsendungen. Also alle ersten fünf Einsendungen, nicht unter denen, sondern alle ersten fünf Einsendungen. Und wir nehmen das Projekt natürlich auch zum Anlass und würden das bei einem der nächsten Sachsen-Updates vorstellen. In dem Sinne, ich sag mal, wir setzen da auch keine Frist oder keinen Termin, bis wann wir diese Beispiele gern hätten. Ich sage mal, wenn die ersten fünf weg sind, sind sie weg und bis dahin läuft die ganze Aktion sozusagen. Ansonsten, was gibt es heute bei uns? Sachsen-Update immerhin. Nummer 33, Jonathan, was erwartet uns?
Ja, wir haben ein paar Sachen dabei, unter anderem einen kleinen Blick auf die sächsischen Energietage. Dann haben wir das große Thema Deutschland ohne Windkraft. Das ist auch ein ganz spannendes Modell, das man einmal angucken könnte. Und die Debatte um, naja, global gesehen, die drohende Eiszeit. Kommt sie nun, kommt sie nicht? Dazu gibt es weiter neue Beiträge und wir wollen uns das auch mal genauer angucken.
Genau, und auf die Frage, ob das jetzt die Eiszeit global gemeint ist oder nicht, müssen wir dann an der Stelle auch nochmal eingehen und das nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, wir fangen gleich mit dem letzt erwähnten Artikel zuerst an, und zwar Eiszeit ja oder nein. Wir hatten, es ist ein reichliches Jahr her, einen Artikel von einem Artikel berichtet oder von einer Studie berichtet, das war im Sachsen-Update Nummer 17, wo wir die Frage gestellt haben, ob die Eiszeit kommt. Und natürlich, wir haben das klargestellt, wenn wir hier von der Eiszeit gesprochen haben, dann meinen wir nicht global, also nicht die globale Eiszeit, sondern es betrifft hier Nordeuropa, denn es geht um den atlantischen Strom, die Umweltzirkulation Amok und die Studie, die wir da im Update Nummer 17 vorgestellt haben, hat nahegelegt, dass sich eben diese Meeresströmung auf Kippkurs befindet. Und mit der Folge, so hatten wir gesagt, dass dann in Nordeuropa sozusagen die Eiszeit droht, weil es da zumindest im Winter deutlich kälter wird als heute, also minus 20 Grad und noch tiefere Temperaturen, die uns dann erwarten können, wenn sozusagen die Wärme, die durch diese Umweltzirkulation, den Golfstrom, der Teil dieser Umweltzirkulation oder Umweltzirkulation, nicht Umwelt, Umweltzirkulation ist, würde dann die Wärme einfach vor allen Dingen im Winter fehlen. Das heißt natürlich global, das hat man auch festgehalten, das heißt natürlich global jetzt nicht, dass die sozusagen die Klimaerwärmung damit abgesagt ist, denn die Wärme, die uns dann in Nordeuropa fehlt, die ist einfach im Süden mehr und stärker vorhanden und führt halt dazu, dass der Süden sich noch mehr aufheizt. Jetzt, also quasi ein Jahr später, gibt es eine neue Studie, die besagt, Golfstrom kollabiert auch bei extremem Klimawandel nicht bis 2100. Erschienen hier in dem Fall, also es ist in verschiedenen Artikeln aufgegriffen worden, den wir hier haben, der ist von Forschung und Wissen vom 26.02.2025. Und die große Frage ist natürlich, gibt diese Studie jetzt Entwarnung? Und ich sag mal, das lässt sich jetzt nicht so ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten, deswegen muss man da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Also man hat verschiedene, insgesamt glaube ich 36 Szenarien untersucht. Und man hat natürlich bei diesen verschiedenen Szenarien auch ganz besonders extreme Klimaveränderungen genommen. Also zum Beispiel, dass die CO2-Konzentration um das Vierfache zu heute ansteigt, also das vierfache Niveau. Und selbst dann hat man festgestellt, also selbst bei diesen extremen Szenarien, die man da hatte, hat man festgestellt, dass die Strömung nicht komplett zusammenbrechen würde. Und jetzt kommt das Aber. Aber sie würde zwar nicht zusammenbrechen, sondern sich quasi stabilisieren, aber auf einem deutlich geschwächten Niveau. Also das heißt, es gibt zwar immer noch die Strömung, aber halt deutlich schwächer. Und die Frage ist, was bedeutet das dann? Welche Folge hat das dann? Ist es damit sozusagen diese Tieftemperaturen, die uns dann in Folge erwarten können hier in Nordeuropa, sind die damit abgesagt? Nein, das kann man so nicht sagen, denn die Abschwächung, die dann immer noch passiert, geht man von bis zu 80% aus, also nicht bis zu 100%, bis zu 80%. Und so findet man dann auch in den Artikeln, die es dazu gibt, die Feststellung, ob dann am Ende ein Kollaps oder eine sehr starke Abschwächung vorhanden ist, macht für die Auswirkung dieser Veränderung am Ende kaum einen Unterschied. Beides wäre mit extremen Folgen verbunden und man sollte alles unternehmen, dies zu vermeiden. Also auch wenn die Strömung nicht komplett kollabiert, wird sie so sehr geschwächt, dass es trotzdem zu deutlichen Temperaturveränderungen käme. Also Entwarnung, leider nein.
Ja, heftiges Thema. Also dann wird man schon dann doch irgendwie ganz anders, wenn man denkt, dass hier in ganzen Weltregionen das Klima so komplett sich nochmal verändern könnte. Da geht bei mir persönlich irgendwie immer die Lampe an und denkt, man denkt sich, wo kann man dann noch leben? Also welche Temperaturzone, wo ist denn noch in Zukunft auf dem Planeten lebenswert? Aber ja.
Ja, wir gehen mal weiter.
Genau. Ja, das Thema Heizhammer kennt, glaube ich, hier jeder Zuschauer, jede Zuschauerin ganz gut. Das war ja vor einigen Jahren in den vor allen Dingen Springer-Medien hoch und runter gespielt worden, rund um das Gebäudeenergiegesetz. Hier gibt es einen wunderbaren Beitrag einen Gastbeitrag von einer Expertin für Wärmewende-Kommunikation, die heißt Anja Flötenmeier, im PV-Magazin vom 26. Februar 2025. Titel: Die verdeckten Kosten der Heizhammer-Kampagne, 24 Milliarden mehr Umsatz für Gaserzeuger. Also worum geht es denn hier? Es geht darum, dass man einfach mal darüber gelegt hat, was die Kampagne, vor allen Dingen der Springer-Medien wie Bild, Welt, Politico und Business Insider, eben gekostet hat. Und zwar nicht nur jetzt mal ganz konkret am derzeitigen Ausbau, sondern auch zukünftig sozusagen an Veränderungen passiert. Und man hat festgestellt, dass im Endeffekt durch den Nicht-Einbau von, ich glaube, 1,2 Millionen Wärmepumpen, die hätten installiert werden können in der Zeit, ca. 24 Milliarden Euro mehr Umsatz für Gasheizungen draufgehen, also für Gaslieferanten. Das heißt im Endeffekt auch an Umweltkosten ein Zusatz von CO2-Emissionen von mindestens 98 Millionen Tonnen über diesen ganzen Zeitraum hier. Und das ist interessant, weil man mal angucken muss, dass der Springer-Konzern seit neuestem Jahr vom US-Investmentfonds KKR gehalten wird. Der wurde von 2019, hat er sich bei Springer eingekauft mit 45,1% für 2,9 Milliarden Euro. So, und gleichzeitig hat KKR, ist einer der größten privaten Finanziers fossiler Unternehmen weltweit. Also der hat ein berechtigtes Interesse daran, einfach schlichtweg, dass fossile Unternehmen weiter lange Geld verdienen. Und die Autorin hat zu Recht spannt den Bogen zwischen beiden Aspekten und sagt, das ist ein durchaus diskussionswürdiger Zufall, dass hier die Berichterstattung eines Konzerns, der von einem Investmentfonds gehalten wird, der wiederum in Fossilien investiert, doch so krass gefärbt war. Vor allen Dingen, sie sagt, bis zu 20 kritische Artikel pro Tag damals in der Höchstphase. Sie sagt aber auch, und das ist ganz interessant, neben den Zahlen, die wir gerade eben genannt haben, es gibt Auswirkungen der Kampagne, die weit über die finanziellen Aspekte hinausreichen. Und zwar Spaltung der Gesellschaft, Vergiftung der Debattenkultur und natürlich insgesamt ein verzögerter Umstieg auf die Heiztechnologien, die verpasste Chancen für die Wirtschaft sind, für die heimische Wirtschaft, für die hiesige Wirtschaft hier in Deutschland. Also de facto geht es darum, dass der Wirtschaft hier vor Ort richtig geschadet wurde, weil eben tausende Arbeitsplätze in der Wärmepumpenindustrie erst schnell auf und dann wieder abgebaut worden sind, weil man diesen Run eben verhindert hat. Und private Investitionen in Erneuerbare eben ausbleiben und stattdessen eben in die Kassen ausländischer Firmen für den Import von fossilen Energien aus dem Ausland fließen. Das heißt, man hat im Endeffekt ganz bewusst auch in Kauf genommen, dass die deutsche Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft geschadet wird. So, das fand ich einen sehr schönen, sehr klugen und auch einen sehr knappen zusammengefassten Artikel, der sehr gut beschreibt, was da eigentlich abgelaufen ist und zumindest auch mal sozusagen die Hintergründe aufzeigt. Und parallel dazu noch ein Artikel von Forschung und Wissen, der einfach mal ganz faktuell aufgezeigt hat, auf Basis diverser Quellen, nämlich Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, Potsdam-Institut für Klimaforschung und der offizielle Heizspiegel, der aus den hunderttausenden realen Heizkostenabrechnungen Deutschlands besteht, einfach mal die Daten zusammengenommen und berechnet, was kostet eigentlich im Worst Case eine Gasheizung und eine Wärmepumpe auf 20 Jahre in der Anschaffung und im Betrieb. So. Und lässt sich ganz einfach, ganz klar festhalten, die Zahlen sehen folgendermaßen aus. Eine Gasheizung komplett bei Anschaffung und Betrieb kostet ca. 78.800 Euro. Eine moderne Luftwärmepumpe in diesem Zeitraum lediglich 37.550 Euro. Also nicht einmal die Hälfte. So, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach wirklich einfach die Faktenbasis versus das, was gefühlt in der Debatte passiert ist. Das ist ein wunderbarer Artikel hier, Forschung und Wissen. Wärmepumpe kann Heizkosten um 10.000 Euro reduzieren. Vom 12. März ist auch mit einer Tabelle versehen, der genau aufschlüsselt, was die verschiedenen Posten sind. Und natürlich sind die Anschaffungskosten bei einer modernen Wärmepumpe erstmal gefühlt sehr viel höher, weil sie man sozusagen ins Investment geht, aber die operativen Kosten hinten raus machen den Wettlauf relativ klar und da verliert die Gasheizung ganz, ganz deutlich.
Ja, danke Jonathan für den einen, ja ich sag mal schönen Artikel, den letzten, der das nochmal aufzeigt, aber der erste Artikel ist natürlich schon sehr ernüchternd und ja, ich sag mal krimiverdächtigt, wobei das dann eigentlich auch zu spät ist, ne? Lässt sich nichts mehr retten, auch wenn wir das jetzt sozusagen aufdecken, sozusagen, oder das Ganze aufgedeckt wird, das ändert nichts daran, dass nun mal diese Spaltung passiert ist, auch diese Falschmeinungen, diese Mythen im Umlauf sind, die uns ja wahrscheinlich auf Jahrzehnte noch begleiten werden, kann man fast sagen, und die richtig, richtig, reinhauen, was sozusagen die Entwicklung in eine zukunftsfähige Gesellschaft anbelangt. Ne? Zum Negativen natürlich.
Richtig, ne? Ganz genau.
Also das ist, das ist schon, da steckt schon kriminelle Energie dahinter, sage ich mal. Ne? So. Gut, wir gehen weiter. Forschung und Wissen vom 17.03. stellt die Frage oder eröffnet die Frage, wie teuer wäre Strom in Deutschland ohne Windkraft? Wie kommt es, dass diese Frage aufgemacht hat? Denn immerhin, wir wissen, ein Großteil, der überwiegende Teil, also fast 60% im letzten Jahr des verbrauchten Stromes stammt aus Erneuerbaren und ein ganz großer Teil davon wiederum aus der Windenergie. Also warum stellen wir uns überhaupt die Frage, wie teuer wäre der Strom denn ohne die Windkraft? Der ein oder andere oder wir alle haben es verfolgt, diese Äußerungen von Alice Weidel, aber auch von Merz, die Windräder der Schande oder wir werden sie zurückbauen oder sie sind hässlich. Ne? Also alles solche plumpen, platten, populistischen Äußerungen, denen Schönheit liegt zum einen im Auge des Betrachters. Ne? Also man kann nicht irgendwie Das ist immer eine subjektive Meinung. Ne? Der eine findet es schön, der andere findet es nicht schön. Wir haben schon immer große Industriebauten errichtet. Also offensichtlich hat, wer Windräder hässlich findet, noch nie vom Braunkohlekraftwerk gestanden mit einer riesen Wolke, die sich da ausbreitet. Wo natürlich auch CO2 drin steckt, also in dem Wasserdampf steckt CO2 drin. Also diese Behauptung aus den großen Kühltürmen käme nur Wasserdampf. Das macht ja manchmal die Runde. Grundsätzlich, ja, der Kühlturm ist für Wasserdampf, aber wenn das Wärmekraftwerk sonst keinen Schornstein hat, dann wird nämlich das CO2 in die Kühltürme geleitet und dann steckt also in den Dampfwolken auch CO2 drin. Also, und ob das dann alles immer noch so schön aussieht, vor allen Dingen, wenn man dann die Zusammenhänge kennt, ist eine ganz andere Frage. Von daher, das ist der Hintergrund, weil eben einige ihre subjektiven Befindungen sozusagen als objektiviert haben, stellt man einfach mal die Frage, was wäre denn, wenn wir keine Windkraftanlagen hätten? Und es wären in der Studie, auf die hier verwiesen wird, eine Kurzstudie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, kurz FÖS, da werden ganz viele Punkte betrachtet, unter anderem auch, was würde das denn überhaupt kosten, wenn diese Windkrafträder alle zurückgebaut werden? Welche Entschädigungszahlungen müssten an die Betreiber aufgewandt werden und so weiter. Darauf will ich alles gar nicht eingehen, sondern auf diese eine Frage, die hier in der Überschrift gestellt wird, nämlich, wie sieht es denn mit den Kosten für den Strompreis aus? Und laut Studie wird also gesagt, dass der Strom ohne anfallende Steuern, Gebühren und Abgaben quasi im Vorjahr, also das Jahr davor, ohne Windkraftanlagen 11,8 Cent pro Kilowattstunde gekostet hätte. Der tatsächliche Börsenstrompreis lag im Jahre 2024 jedoch bei 7,9 Cent. Also, es wird festgehalten, in Deutschland würde der Strompreis ohne Windkraftanlagen an Land also um rund 50% steigen. Ja, so. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man dann, ich gehe aber mal davon aus, dass die Macher der Studie das natürlich auch mitbedacht haben, dass natürlich dann ja auch die Anteile, die dann prozentual drauf liegen, dass die natürlich auch steigen, also 50% auf jeden Fall. Genau, also insoweit die Äußerung, und insoweit passt es auch gleich zum nächsten Artikel, den du gleich vorstellen wirst, oder die nächsten beiden, dass die Windkraft sozusagen eine stabile Säule unseres Energiesystems ist, die den Strompreis drückt. Das muss man einfach nochmal klar an der Stelle herausarbeiten. Und wir sind natürlich, nicht nur wir Bürger, sondern auch die Industrie, sind natürlich auf preiswerten Strom angewiesen.
So ist es. Und dazu eben diese wunderbaren zwei Artikel hier. Zum einen von der Freien Presse vom 16. Februar 2025. Den Titel Das Wunder von Riesa. Wer diesem sächsischen Stahlwerkchef zuhört, der versteht die Probleme der Industrie und die Energiewende. Wir reden hier von Uwe Reinicke. Uwe Reinicke ist Chef des Stahlwerks Ferralpi Stahl in Riesa. Wir kennen ihn ganz gut. Er war unter anderem auch Impulsvortragender bei unserem Panel zur Bundestagswahl im Februar und hat dort auch einen kritischen und auch sehr spannenden Vortrag, wie ich fand, gehalten. Und der Artikel von der Freien Presse macht es auch sehr, sehr gut, weil er sehr ausführlich die Szenerie und die Umgebung und was den Kontext des Stahlwerks auch historisch nochmal zusammenfasst und zeigt. Worum geht es? In Riesa arbeitet man eben mit einem sogenannten Elektrolichtbogenofen. Das heißt, im Endeffekt, da wird kein Koks verheizt, keine Kohle, sondern sehr, sehr umweltfreundlich mit quasi Starkstrom gearbeitet, mit unglaublich starkem Strom gearbeitet, um eben Stahl zu recyceln, einzuschmelzen und wieder zu verwerten. Das ist muss ein unglaublich unfassbares Spektakel sein, dieser Elektrolichtbogen. Ich persönlich möchte es gerne irgendwann mal sehen. Jetzt ist es ja eigentlich so, ihr müsst ja eigentlich sagen, ja gut, günstige Energie, so egal wie, so ungefähr. Aber Uwe Reinicke sagt ganz klar, auch wenn wir zwischendurch mal wegen Dunkelflaute und zu hoher Strompreise abschalten mussten, sagt er, Zitat, es ist der richtige Weg. Riesa, also Ferralpi Stahl, will definitiv zum grünen Stahl, hat den Weg zum grünen Stahl schon eingeschlagen und ist da ganz, ganz stark hinterher. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Herausforderungen, Probleme, die man auf dem Weg auch hat, weil man ja sozusagen konstant einen sehr hohen Stromverbrauch hat und auch sehr kurzfristig zum Teil planen muss, wie man das eben, wie viel man auch braucht, um den aktuellen Stand des Stahls, der da reinkommt, vorne zum Werkstor eben einschmelzen zu können. Ich empfehle die Lektüre auf jeden Fall, weil sie auch sehr plastisch zeigt, was sozusagen da in diesem Werk abgeht und welche Herausforderungen da sind. Und Gleichzeitig gibt es auch noch einen Kollegen von ihm, nämlich René Spandler von Irwin Amersteel, der bei MDR aktuell vom 13. Februar unter der Meldung Stahlunternehmer fordert konsequente Energiewende in ganz ähnliches Horn bläst. Das heißt, wir sehen also hier, wie ich finde ganz spannend, dass gerade diejenigen, die am meisten verbrauchen und die sozusagen niedrigen Strompreis brauchen, auch ganz klar hinter der Energiewende stehen.
Genau, und viele andere Unternehmen noch dazu. Das ist ja sozusagen der Meißner Industriebogen da, der sozusagen, wo ja teilweise energieintensive Unternehmen angesiedelt sind, die alle auf erneuerbare Energien setzen und das brauchen. Ne? Zum einen natürlich, um den Preis niedrig zu halten, aber natürlich auch, um sagen die CO2-Bilanz der hergestellten Produkte, wo natürlich der Strom, die Qualität des Stroms und also die CO2-Belastung des Stromes einfließt in die Bilanzen, eine Rolle spielt. Und wenn die ihre Produkte sozusagen mit der entsprechenden CO2-Bilanzierung verkaufen wollen, dann muss die entsprechend niedrig sein, und um auf den entsprechenden Märkten noch Absatz zu finden. Ansonsten geht man halt woanders hin. Ne? Also das ist im doppelten Sinne eine Wettbewerbsfrage. Zum einen kriege ich den Strom möglichst preiswert, aber kriege ich den Strom auch möglichst grün, weil beide Faktoren sind sozusagen auf dem Markt, auf dem globalen Markt entscheidend. Ja, ist nicht das erste Mal, dass wir das Thema hatten, aber es gab diese beiden schönen Artikel, auf die wir einfach nochmal hinweisen wollten an der Stelle. Wir gehen mal weiter.
Thema richtig. PV. Jetzt mal kein klassischer Artikel, sondern ein bisschen schwerere Kost und Lektüre, und zwar vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Und zwar der Leitfaden Biodiversität und Freiflächen-Solaranlagen Teil B. Der ist eben schon Dezember 24 erschienen. Autoren sind Dr. Andrea Seidel und Professor Dr. Katrin Schmidt von der TU Dresden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, Teil A hatten wir auch einmal kurz hier angeschnitten, zumindest mal im Sachsen-Update. Teil B nun, im Endeffekt versucht nochmal aufzuzeigen, ist ein Erläuterungsband. Das Ziel bei der Wende ist es, die Energiewende und Biodiversitätskrise, also sprich Energiewende und das Artensterben im Endeffekt, nicht als zwei getrennte Probleme zu sehen, sondern einfach zusammen zu denken und zu gucken, was man kann da einfach tun, wenn man jetzt eh schon in Richtung Energiewende guckt, dass man auch da nicht noch den Artenschutz einfach im Auge behält. Und dieser Teil B ist ein Erläuterungsband, der den aktuellen Wissensstand einfach bei Solarparks und der Schutz der jeweiligen Tiere und Natur aus deutsch- und englischsprachiger Literatur, also relativ breit gefasst, relativ kompakt zusammenfasst. Und es ist ganz praktisch für all diejenigen, vor allem für Genehmigungsbehörden, Natur- und Umweltschutzverbände und natürlich auch vor allen Dingen Planungsbüros im Bereich Landschaftsplanung, Artenschutz und auch die Projektierer und Betreiber eben der zukünftigen Freiflächen-Solaranlagen. Ist ganz interessant, ist relativ ausführlich, ist eine relativ heftige Lektüre, aber ich denke, sollte einmal hier genannt werden, weil es aus sächsischer Hand stammt und natürlich auch dementsprechend, aber sicherlich auch für viele andere Zuhörerinnen und Zuhörer in ganz Deutschland und darüber hinaus interessant sein könnte. Ja,
ja, also vor allem auch nochmal, auch das hat man, glaube ich, jedes Mal erwähnt, ist natürlich die Freiflächen-Solaranlagen eben nicht die Flächen irgendwie komplett versiegeln, wie gesagt, ganz im Gegenteil, es hat positive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und vor allen Dingen auch positive Auswirkungen auf die Biodiversität bis dahin, und auch das hatten wir schon öfters erwähnt, dass auch benachbarte Bereiche davon profitieren, dass die Biodiversität da sozusagen steigt. Ja, wir kommen ganz den Fokus auf Sachsen nochmal ganz konkret sozusagen gelegt, nämlich die sächsischen Energietage klopfen ja im Prinzip schon an die Tür. Die sächsischen Energietage werden stattfinden vom 5.4. bis 26.4. Also in wenigen Tagen geht es los. Es wird eine Auftaktveranstaltung geben. Und auch wir, neben vielen anderen Vereinen und Unternehmen, werden im Rahmen dieser sächsischen Energietage Programmpunkte anbieten. Und die möchte ich mal kurz aufzeigen. Wir werden also sozusagen mit einer Solarparty in Drehbach starten. Solarparty, den Zuschauern ist es bekannt. Wer nicht, findet unter dem QR-Code sozusagen alle weiteren Informationen beziehungsweise auf unserer Homepage auch dazu. Am 10. April in Drehbach, der Thomas Walter, der hier auch auf der Foto zu sehen ist, wird sozusagen vorstellen, was es bei ihm zu sehen gibt. Und Wir werden dann auch theoretisch, sozusagen einen theoretischen Teil haben, wo wir sozusagen da auch dann im Warmen sitzen. Also auch wenn die Temperaturen vielleicht im April noch nicht ganz so sind, insoweit muss da niemand frieren. Das ist sozusagen der erste Teil, den wir dazu beitragen. Dann haben wir ein ganz neues Format. Bin mal gespannt, wie es angenommen wird. Und zwar Elektromobilität für Ein- und Umsteiger. Dumme Fragen gibt es nicht. Richtet sich sozusagen an die, ja, an die völlig Unerfahrenen mit Elektromobilität, die aber sagen, grundsätzlich würde mich das schon interessieren, aber wo kriege ich denn Informationen dazu her? Ich würde gerne mal mit jemand reden, der ja, vielleicht erfahrener Elektroautofahrer oder Elektroautofahrerin ist. Und wir haben ja noch die Besonderheit, wir werden diese erste Veranstaltung, die wird nur für Frauen sein. Also wer sich jetzt als Mann, und ich weiß, die meisten unserer Zuschauer sind Männer, wer sich jetzt als Mann dafür interessiert, einfach mal immer mal wieder bei uns vorbeischauen oder auf unsere Newsletter sich setzen. Wir werden weitere Veranstaltungen haben unter der gleichen Überschrift, die dann für alle offen ist. In dem Fall tatsächlich erstmal nur für Frauen. Also bitte bei der Anmeldung berücksichtigen, am 24. April um 17 Uhr in Mülsen. Ja, und dann gibt es noch ein kleines Bonbon, und zwar ein Kinofilm. Der Titel lautet Der Wissenschaftler. Es geht hier um den 50-jährigen Umweltforscher Grimalda des Kieler Institutes für Weltwirtschaft. Der verweigerte nämlich die Rückreise per Flugzeug. Er war da wohl irgendwie 6 Monate zu einer Forschungsreise in Papua-Neuguinea und sozusagen ist in dem Kontext hat er sich wohl, so habe ich zumindest die Einleitung verstanden, hat er sich wohl mit den Klimafragen nochmal besonders beschäftigt und er hat sich dann halt geweigert, hat gesagt, nee, ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vertreten, dass ich jetzt hier wieder zurückfliege. Oder überhaupt, dass ich da zurückfliege. Und er hat sich dann auf eine 40-tägige, 23.000 Kilometer lange Anreise mit Zügen, Bussen und Frachtschiffen sozusagen aufgemacht. Und das sparte immerhin 3,5 Tonnen CO2. Er wurde allerdings von seinem Arbeitgeber angewiesen, innerhalb von 5 Tagen zurückzukehren. Und das wäre halt nur per Flug möglich gewesen. Und in Folge, das hat er halt verweigert und hat dann auch seine Stelle verloren. Gleichzeitig ist er sozusagen da Mitglied bei den Scientists Rebellion, wie es hier heißt, wahrscheinlich eine italienische Gruppierung und generell, also hat er auch wohl persönliche Beziehungen da aufs Spiel gesetzt, um einfach ein Zeichen gegen die Klimakrise zu setzen und nachhaltige Zukunft zu fördern. Und dieser Film, also ich habe mich darum gekümmert, dass wir die Filmlizenz bekommen, die ist nämlich nicht auf dem herkömmlichen Wege verfügbar für die Kinos und wir haben das aber sozusagen uns mit den Regisseuren direkt in Verbindung gesetzt, haben also diese Filmlizenz erworben und können den Film jetzt in 4 Orten in Sachsen zeigen. Das wird in der Woche sozusagen, in der letzten Woche dieser Sächsischen Energietage wird das dann stattfinden. Am Dienstag sind wir in Mittweida, am Mittwoch in Dresden, am Donnerstag in Leipzig und am Freitag in Chemnitz. Und wer mag, ist herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Wir werden im Anschluss an den Film auch ein Saalgespräch haben. Ich habe bislang zumindest, mal sehen, vielleicht gesellt sich da noch wer dazu, auch Akteure vor Ort angesprochen und gefunden. Und wir werden also Bürgerenergiegemeinschaften, die vor Ort aktiv sind, jeweils einbeziehen in das Saalgespräch. Also wer sich für das Thema interessiert, kann da auch mit den richtigen Leuten in Kontakt kommen. Insoweit bin ich da ganz gespannt und vielleicht sehen wir uns da ja wieder. Gut, wir haben noch eine Meldung, Jonathan.
Genau, ein bisschen was zum Schluss. Wir schauen ja manchmal auch noch ein bisschen Richtung E-Mobilität, wie hat eben auch schon angeschnitten. Und hier eine ja doch ganz spannende Meldung. BYD ist ein bisschen der Premium-E-Auto-Hersteller aus China, falls es niemanden kennen sollte, aber der ist ja mittlerweile auch in Europa relativ stark vertreten, hat jetzt am 18. März 2025 verkündet, folgendes Schnellladesystem von BYD soll E-Autos in 5 Minuten aufladen. Das ist ein Artikel von Spiegel Online vom 18. März, wenn es interessiert, ist eine kurze Meldung. Mal ganz kurz, also man kennt ja diese Supercharger von Tesla, die sind mit 500 Kilowatt, sage ich schon, relativ stark und es gehört zu dem, zur Speerspitze am Markt. Dieses Ding schafft angeblich bis zu 1000 Kilowatt, das Doppelte also, und kann eine E-Auto-Batterie innerhalb von 5 Minuten für bis zu 450 Kilometer 470 Kilometer, Entschuldigung, aufladen. Das ist eine Tankfüllung, ja, ist einfach so. Und es ist das erste Mal überhaupt, dass Megawatt laden, also 1000 Kilowatt ist ja eine Megawatt, verfügbar wäre. Und das wäre natürlich eine Revolution für den Automarkt insgesamt, weil 5 Minuten tanken, das ist ja nicht nur fürs Gefühl ganz wichtig, für viele E-Auto-Fahrerinnen und Fahrer oder generell für solche, die ein Auto haben, sondern auch einfach eine Frage der Kapazität an den Tankstellen, Ladestationen, weil es ja auch eine Frage ist, wie lange man ein E-Auto laden muss, um dann darauf zu warten, eventuell, wie auch immer. So. Und das würde alles sehr viel vereinfachen. Oder weiterer Schritt, mit diesen positiven Nachrichten von der Forschungs- und Wissenschaftsfront entlassen wir euch, sie. Ja, bis zum nächsten Mal. Haben wir noch irgendwas, Andreas?
Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja bei den Sächsischen Energietagen. Wir werden bei der Auftaktveranstaltung dabei sein, die gleich am 5. April ist. Und ansonsten gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, denkt an die schönen Beispiele aus Sachsen, die ihr zum Thema Energiewende habt. Und schreibt uns einfach eine Nachricht an update@ve-sachsen.de. Und die ersten 5, die uns schöne Beispiele berichten, die wir dann auch vorstellen, bekommen so ein Fotobuch zugeschickt. Also schreibt auch eure Adresse dazu, dass wir gleich das Fotobuch zu euch schicken können. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. 400% Tschüss. Erneuerbare.